NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Heute mit zwei weiteren Erzählungen aus Stella Gaetanos Band Endlose Tage am Point Zero in der Übersetzung aus dem Arabischen von Günther Ort. Stella Gaetano, geboren in Khartoum, die sich 2022 vor den Schikanen im Südsudan nach Deutschland gerettet hat, ist Schriftstellerin und Aktivistin für Menschenrechte. Ihre Geschichten sind in den Jahren vor und nach der Unabhängigkeit des Südsudan 2012 auf Arabisch erschienen. Sie thematisieren die Spaltung des Landes und ihre schlimmen Folgen für die Bewohner, wie die gestern gehörte Abreise nach Kosti und die heutige am Point Zero. Poetisch und mitfühlend blickt Stella Gaetano auf ihre Protagonisten, die die Mühen des Alltags mit Würde meistern. Simon Pierce liest Am Point Zero und Die Flucht nach dem Monatslohn.
Am Point Zero. Ich bin einsam. Allein bin ich nicht, denn um mich herum scharren schmutzige Hühner in der Erde nach Würmern und Körnern. Wenn ich mich ablenken will, greife ich mir eine alte Zeitung aus dem Stoß von Papieren, um längst überholte Nachrichten zu lesen. Dabei stoße ich auf Fotos von meinen Kindern in verschiedenen Altersstufen, Familienfotos von Feiertagen und Bilder mit Arbeitskollegen. Ein ganzes Leben, festgehalten auf dünnem Karton, zieht beim Blättern vor meinen Augen vorbei. Das kühle Regenwetter setzt mir zu und ich träume mich in unser altes Heim zurück, das ich für wenig Geld verkaufen musste. In Gedanken schließe ich Fenster und Türen und mache es mir behaglich. Ach, wie ich Fenster und Türen vermisse. Wenn man jahrelang unter freiem Himmel in einem Lager lebt, sehnt man sich nach solch einfachen Dingen oft mehr als nach dem Land, das man verloren hat. Dazu die Sorge um einen Haufen Hab und Gut, das einem auch noch gestohlen werden könnte. Warum klammert man sich eigentlich an das alte Zeug, wenn man gehen muss? Aus Sehnsucht nach den guten alten Zeiten? Aus nostalgischer Schwäche für Gegenstände, die man lange entbehrt hatte und an denen man sich nach dem Kauf ein paar Tage lang erfreut hat? Möbel gehören zur Familie. Man gibt sie nicht einfach auf. Man muss sie bewachen, beschützen und in Schuss halten. Aber zuweilen überkommen mich Zorn und Gram. Habe ich nur wegen dieser Möbel 3 Jahre lang hier ausgeharrt und konnte nicht in meine Heimat im Südsudan reisen? Wegen dieses Krempels, der vom Regen halb verschimmelt und verrostet in der Hochsommersonne ausgedörrt ist? Dafür habe ich Theresa und die Kinder ziehen lassen? Bestimmt haben sie im Süden längst ein neues Leben begonnen und sich neu eingerichtet. Und Theresa gefällt es dort. Oft genug war ich versucht, alles stehen zu lassen und ihnen hinterherzuziehen. Aber vielleicht wäre Theresa dann böse, denn Möbel sind für Frauen das Höchste. Also abwarten. Ich muss Geduld aufbringen wie alle anderen hier. Frauen haben mir schon ihre Männer oder Kinder verloren, weil niemand sicher ist. In der Wildnis ringsum wimmelt es von Banden und Kriegern, die nur darauf lauern, junge Männer zu entführen, um sie für Kriege zu rekrutieren, die für wer weiß wen geführt werden. Ich bewundere die Zähigkeit dieser Frauen. Arbeitslose haben sich zu Bewachern der Habe von Leuten aufgeschwungen, die irgendwann fortgegangen sind und alles hier gelassen haben. Eine schlaue Idee. Die Besitzer schicken ihnen ab und an aus der Ferne kleine Geldbeträge. Doch wenn die ausbleiben, verhökern die vermeintlichen Wächter ein paar der Sachen, um sich Essen zu kaufen, es zu vertrinken oder eine Frau damit glücklich zu machen. Wir sind zwar viele hier und der Hausstand türmt sich in Säcken, soweit das Auge reicht, aber ich habe mich immer noch nicht mit der Situation arrangiert. Noch habe ich Hoffnung. Die Hoffnung ist ein Feind, denn wenn man zu viel davon hat, wiegt die Enttäuschung nur noch schwerer und legt sich wie ein Fels aufs Herz. Könnte ich kapitulieren wie die anderen und mich in meine Lage fügen, wäre es einfacher. Aber weit gefehlt. Ich bin chronisch erkrankt an der Hoffnung, dass wir alle hier eines Tages unseren kaputten Kram packen und in den Süden zu unseren Familien fahren können. Zugleich bin ich des Wartens überdrüssig. Seit Jahren stecke ich zwischen Nord- und Südsudan fest. Wir sind dem Süden zwar näher gekommen, aber wir erreichen ihn nicht. Unsere Reise endete mit der Asphaltstraße wie auf geheimen Befehl. Ab hier gibt es nur noch Wege durch Gras und Baumsteppe. Hier ist der Point Zero. Ein launischer, mehrdeutiger Name, der auf einen Anfang oder ein Ende hinweisen kann. Die Straße aus dem Norden bricht ab und es beginnen die Staupisten des Südens. Point Zero. Ein ebenso kluger wie tückischer Name. Die Null bezeichnet ein Nichts, ein schwarzes Loch, das meine Hoffnungen und Träume verschluckt. Mein Verstand streikt, das abrupte Ende der Straße wirkt auf mich wie ein Schreckenswesen, dem man hier an der Grenze den Schwanz abgeschnitten hat. Hier haben wir Halt gemacht, weit weg von jedem bewohnten Ort, damit es nicht zu Streit kommt. Schließlich sind wir Südsudanesen dafür bekannt, einander wegen banalster Dinge an die Gurgel zu gehen und dabei kein Menschenleben zu schonen. Im Norden lebten wir genauso. Auch dort hatte man unsere vertriebenen Camps weit entfernt von Siedlungen angelegt. Jetzt leben wir in einem Rückkehrercamp, aber immerhin in Frieden. Es ist besser, wenn man den Stolz der hier lebenden Einwohner nicht mit der Frustration von Rückkehrern konfrontiert, die im Norden alles hinter sich lassen mussten und doch das andere Ufer im Süden noch nicht erreicht haben. Wir mussten Zelte aufschlagen und uns an ständig wechselnde Nachbarn gewöhnen. Im Unglück halten wir zusammen, denn wir haben hier sonst niemanden. Aus jeder Familie ist nur einer da, um die Habe zu bewachen und damit irgendwann die Grenze zu überqueren. Noch ist sie gesperrt, was auf ein Abkommen zwischen den Regierungen und der International Organization for Migration zurückgeht. Ich habe zwei Nachbarinnen, eine neben mir und eine hinter mir. Weitere Nachbarn sind ein Alkoholiker und ein Junge, der die Habe von drei Familien bewacht, wofür er jeden Monat bezahlt wird. Meine zwei freundlichen Nachbarinnen haben ihren Mutterinstinkt irrtümlich auf mich gelenkt. In kürzester Zeit wurden wir zu einer Familie. Sie, ich und meine dreckigen Hühner. Endlich kann ich wieder zu Menschen sprechen, anstatt wie bisher nur zu meinen Hühnern. Gemeinsam trotzen wir Stürmen und Regen, der Angst und dem leeren Magen und widerstehen tapfer der Sehnsucht nach unseren Kindern. Wir wischen uns gegenseitig die Tränen ab, wenn der Empfang wieder einmal so schlecht ist, dass die Handys nicht funktionieren und es auch nichts nützt, auf Hügel oder Dächer zu steigen, um auch nur einen Satz einigermaßen zu verstehen. Bei unserem letzten Telefonat konnten Theresa und ich uns immer nur »Hallo? Hallo?« zurufen. Dann tutete es und die Verbindung brach ab. Wir versuchten es immer wieder, aber vergeblich, bis ich so wütend war, dass ich das Gerät auf dem nächstbesten Stein zertrümmerte und lautlos weinte. In mondlosen Nächten halten meine Nachbarinnen und ich uns mit Geschwätz wach, um andere Leute daran zu hindern, unsere Töpfe und Möbel zu stehlen und sie für ein Glas Arak einzutauschen. So halten wir auch die Hoffnung auf bessere Nachrichten aufrecht. Vor allem darauf, dass die Ausrufer bald bekannt geben, dass die Abreise nach Bur, Wau oder Juba möglich ist. Vorsichtshalber mache ich mich bereit und ziehe eine feste Hose an. Selbst geschlossen rutscht sie mir bis zu den Füßen hinunter. Meine Güte, wie viel Gewicht habe ich schon verloren? Ich muss mir den Gürtel doppelt um die Taille wickeln, damit er hält. Dann ordne ich meine Sachen, auch wenn sie ja schon von Theresa und unseren netten Nachbarinnen in Khartoum gepackt wurden. Ich suche meine Hühner zusammen und stecke sie eins nach dem anderen in den Käfig. Die Hühner sind meine Familie. Sie sind bereits die zweite oder dritte Generation, alle schwarz-weiß gefleckt. Ich habe sie zuweilen mit Ocker- und goldbraunen Hühnern gekreuzt, nachdem sie vorher immer nur von gerupften Hähnen im Camp besprungen worden waren, aber sie alle sind meine. Jeder hier weiß das, denn nur ich kam mit einem Käfig voller Hühner und Küken an. Sie sind nicht nur meine Hühner, sondern auch mein Essen und meine Familie. Sie hören mir zu, ohne selbst zu sprechen. Ich koche ihre Eier und verspeise hin und wieder ein Hühnchen, aber je besser ich sie kenne, desto seltener bringe ich es übers Herz, sie zu schlachten. Allerdings kennt der Hunger bekanntlich keine Freundschaft. Die Hühner füllen die Lücke, die meine abgereiste Familie hinterlassen hat. Nicht nur Mutterinstinkte, auch Vaterinstinkte können fehlgehen. Und so sind diese Hühner nun meine Kinder, die meinen Tagen einen Rhythmus geben. Bei Sonnenuntergang scheuche ich sie immer in den Käfig. Wenn eines fehlt, durchkämme ich das ganze Lager nach ihm, fange Streit an und bin bereit, jedem an die Gurgel zu gehen, der sich an meinen Hennen vergreift. Es ist schon vorgekommen, dass jemand einer von ihnen den Hals umgedreht, sie über einem Feuer aus trockenem Schilf gebraten und seinen Hunger an ihr gestillt hat. Meine Hühner aber sind mein Leben, seit Theresa und die Kinder weg sind. Sogar Namen habe ich ihnen gegeben. Endlich kommt die freudige Nachricht. Ich darf meiner Familie nachreisen. Mein Herz hüpft so freudig in die Höhe, dass es schmerzt. Wie wird Theresa mich wohl empfangen? Wie groß sind meine Söhne und Töchter? Ach, wie groß ist erst meine Sehnsucht nach Rahil. Ich streiche mir eine Träne von der eingefallenen Wange und lächle dabei. Zeitgleich mit Zugvögeln, die ihre Nester wieder beziehen, komme ich in Juba an. Überall zirpt und zwitschert es laut, während Frauen Freudentriller ausstoßen, um die Rückkehrer zu begrüßen. Ich fühle eine Mattheit in allen Gelenken und klammere mich an den Hühnerkäfig, so als könnten nur meine Hennen eine Stütze für mich sein. Ich stehe neben dem LKW, auf dem unsere Habe liegt wie Fischgräten nach einem Gelage. Eigentlich ist alles nur noch Schrott, aber ich musste es mitbringen, sonst hätte ich Theresa das Herz gebrochen. Mir ist, als brächte ich die Überreste eines lieben Menschen mit, den ich in seiner Heimat bestatten will. Plötzlich überkommt mich ein verwirrender Gedanke. Wird meine Familie mich überhaupt wiedererkennen? Als ich eine sanfte Hand auf der Schulter spüre, drehe ich mich um. Da steht Theresa, Rahil auf dem Arm und weint. Und schon umschlingen mich so viele Leiber, dass mir die Luft wegbleibt und mich ein Schwindelgefühl erfasst. Ich nehme wieder den Hühnerkäfig, um den Umarmungen zu entkommen, obgleich mir die Wärme Theresas und meiner Kinder gut tut. Sie sind mittlerweile so groß wie ich selbst. Nur Rahil blickt mich verwundert an. Die Stadt, die Menschen, meine Kinder, alles hat sich verändert. Auch Theresa scheint zäher als früher zu sein und weiß, was sie will. Die Kinder sind herangewachsen und nennen mich Papa. Nur Rahil nennt mich Onkel. Die höfliche Anrede für einen fremden Mann. Schmerzhaft zeigt sie mir die Grenzen unserer Beziehung auf. Es gibt kaum ein befremdlicheres Gefühl als das, wenn einen das eigene Kind nicht erkennt. Inzwischen gehen meine anderen Kinder zur Schule, Theresa auch. Sie arbeitet als Lehrerin in einem heruntergekommenen Gebäude ohne Mauer und unterrichtet rotznäsige Kinder. Wieder bin ich mit meinen Hühnern allein und mache mich daran, unsere verkommene, mitgebrachte Habe in der Wohnung zu ordnen. Ich entsinne mich der Tage im Lager und sehne mich nach der fehlgeleiteten Mütterlichkeit meiner dortigen Nachbarin, nach den hochgewachsenen Mais- und Sesamstauden und den ebenso schlanken Dinkermädchen in Renk, wo man sich für kleines Geld auf den Feldern verdingen konnte. Saudi-Arabien mit der Sichel nannten wir das. Zur Zeit der Ernte waren alle gut gelaunt und steckten uns etwas Geld zu, und das Leben schien uns bedeutsam zu sein. Nie hätte ich gedacht, dass mich die Rückkehr in die Heimat so traurig stimmen könnte. Nun weiß ich nicht mehr, was ich will. Der Mensch ist seltsam. Während ich meinen Gedanken nachhänge, tippt Rahil mich an. Ich blicke sie so reserviert an, wie sie mich, wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich ihr Unrecht tue. Onkel, sagt sie wieder. Ich beiße mir auf die Lippen und schaue sie fragend an. Pflückst du mir die Papaya dort? Bittet sie. Ich blicke in die Richtung ihres in den Himmel gestreckten Fingers und bin überrascht. Mir ist, als sähe ich diesen schlank aufgeschossenen Baum zum ersten Mal. Er biegt sich unter reifen, gelb schimmernden Früchten. Sonnenstrahlen stechen mir durch die Äste wie Nadeln ins Auge. Ich lasse die Hühner und die kaputten Möbel stehen und sehe mich um. Nicht weniger als 6 ausladende, fruchtbehangene Papaya-Bäume stehen um das Haus. Dazu 2 Mangobäume mit großen grünen Früchten, die ebenfalls zur Reife ansetzen. Und ein dichter Guavenbaum, der sein Obst abwirft, wenn der Wind ihn streift. Neembäume strecken ihre Wurzeln auf der schattigen Erde in alle Richtungen. Wann ist das alles gewachsen? Ich habe meine Verwunderung wohl laut ausgesprochen, denn Rahil scheint mich gehört zu haben. Sie reicht mir eine Bambusstange mit Drahthaken zum Pflücken und antwortet, »Die sind schon immer da.« Zitternd nehme ich die Stange, pflücke erst eine Frucht, nehme sie in die Hand, dann eine weitere und noch eine. Ich hole eine Schale und schneide die Papayas in Scheiben, während Rahel sie mit Appetit verzehrt. So sitzen wir im Schatten und essen das süße Obst. Rahel wendet die Augen nicht von dem Stück, das sie in der Hand hält, und der Saft fließt ihr über die ins Fruchtfleisch gepressten Finger. »Schmeckt's?«, frage ich lächelnd. »Sehr lecker, Onkel Papa«, antwortet sie mit verschmiertem Mund. Sie unterbricht ihr Kauen, sodass ihr der Fruchtsaft aus dem Mund läuft. Ihr ist wohl nicht entgangen, dass mich das Wort Onkel noch immer stört. Jetzt muss ich darüber lachen, wie trickreich sie einen Papa drangehängt hat, und sie lacht ebenfalls, bevor sie weiter isst. Mich überfällt ein wohliges Gefühl. Endlich ist meine Seele vom Point Zero nachgekommen. Die Flucht vor dem Monatslohn. Vom Regen frisch gewaschen, boten sich die Plätze der Stadt im schönsten Grün dar und dufteten nach Fruchtbarkeit und feuchter Erde. Schwer hingen Mangos, Papayas, glitschige gelbe Niemfrüchte, Guaven und Zimtäpfel von den Bäumen. Der Himmel zügelte seine Tränen. Nur vereinzelt noch fielen Regentropfen lautlos auf Zinkdächer, Baumkronen und die Zöpfe junger Frauen. Ach, wenn ich doch auch die Fähigkeit besäße, aus dem Tropenhimmel zu fallen, diese Erde zu berühren und in sie einzudringen, dachte ich. Ein letztes Mal streifte ich durch die Straßen, um Abschied von der Stadt zu nehmen, fest entschlossen, alles hinter mir zu lassen. In meiner Hemdtasche trug ich den Pass einer zweiten Heimat und auf den Schultern einen schwarzen Rucksack. Dieser war mit Schlössern und Gurten gesichert. Darin steckten nämlich meine akademischen Zeugnisse, Fotos von Orten und Freunden sowie ein paar eilig hineingestopfte Kleidungsstücke. Mein Gepäck war so leicht, als wäre ich nur zu einem Verwandtenbesuch im nächsten Dorf unterwegs. Mein Kopf aber wog so schwer von Sorgen und Zorn, dass ich ihn kaum tragen konnte. Einst war ich als jugendlicher Schwärmer losgezogen und hatte es als illegaler Migrant in die erste Welt geschafft. Ich war hartnäckig und fleißig, und irgendwann hielt ich meinen neuen Pass in Händen. Endlich war ich, zumindest offiziell, ein Bürger jenes Landes geworden. Ich erwarb Qualifikationen, erlernte mehrere Handwerke und Sprachen. Mit Träumen gewappnet befolgte ich Regeln, die ganz anders waren als die meiner Heimat. Jene wiederum kamen mir bereits jetzt, während meiner Rückreise über viele Meere, seltsam vor. Mein Land war vor wenigen Jahren unabhängig geworden. Ich hatte nur eine unklare Vorstellung von ihm und kannte bloß ein paar lückenhafte, hier und da aufgeschnappte Geschichten. Dennoch war ich fröhlich, selbstbewusst und stolz, bald wieder in meiner Heimat zu sein, die angeblich heldenhaft Geschichte geschrieben hatte. Ich war nicht dabei gewesen, doch ich wusste nur zu gut, dass meine Landsleute mit dem Verlust von Hab und Gut und Angehörigen einen hohen Preis für die Freiheit bezahlt hatten. Während ich zwischen Himmel und Erde schwebte, zählte ich die Stunden und Minuten bis zum Wiedersehen mit meiner Familie. Meinen Vater hatte ich zuletzt als Jugendlicher gesehen. Auch er hatte sich, so hieß es, an der Revolution beteiligt. Mein Bild von ihm verschwamm mit den Gesichtern von Vätern in Filmen, die ich gesehen und in Romanen, die ich gelesen hatte. Ich freute mich auch auf meine Mutter. Dass ihr Jüngster als Halbwüchsiger fortgegangen war, hatte ihr das Herz gebrochen. Ich sehnte mich auch nach meinen Geschwistern, die mittlerweile Familien gegründet hatten und deren zahlreiche Kinder meiner Mutter zur Last fielen. Als die Stewardess klangvoll unsere baldige Landung ankündigte, sah ich aus dem Fenster, drückte die Stirn an die Scheibe und eilte dem Flugzeug mit dem Blick zum Erdboden voraus. Bäume, so weit das Auge reichte, ein grünes Meer, durch das sich der Nil wie eine Wüstenschlange wand, wie eine Ader, die sich auf der Haut der Erde abzeichnete. Nach und nach wurden Häuser erkennbar. Ihre Zinkdächer reflektierten die Sonne wie von Kinderhand verstreute Spiegelscherben, sandten ein schelmisches Hallo gen Himmel, einen Willkommensgruß an den Heimkehrer, wenn sie blinkten. Ich landete in einem ausufernden Dorf, das seine Straßen wie Finger in Richtung Stadt ausstreckte. Im Flughafengebäude schlug mir aus der einzigen Toilette des Airports so starker Uringestank entgegen, dass es mir die Tränen in die Augen trieb. An der Gepäckausgabe fehlten die an Flughäfen üblichen Durchleuchtungsgeräte. Polizisten durchwühlten mit den Händen unsere Koffer und Taschen. Ihre Gesichtszüge waren hart, ihre Stimmen laut, ihre Worte schneidend und ihre Gesten abweisend. Nach der Kontrolle malten sie auf das jeweilige Gepäckstück mit weißer Kreide ein Symbol, das wie ein Dollarzeichen oder ein schiefer Violinschlüssel aussah. Mein Rucksack war geöffnet und sah entwürdigt aus, als ich ihn hingeworfen bekam. Mit unsicheren Händen machte ich ihn wieder zu und tröstete mich mit dem Gedanken, dass diese Grobheit Resultat eines Krieges war, der viel zu lange gedauert und die Menschen verhärtet hatte. Vielleicht knatterten ihre Stimmen deswegen wie Gewehrschüsse. Die Stadt verschluckte mich. Wenig später erdrückten mich meine Verwandten. Die Frauen tanzten und stießen Freudentriller aus, die Männer schlugen auf schwere Trommeln und dutzende Füße ließen die Erde erbeben. Ich fühlte mich stolz wie ein König, besonders wenn junge Frauen mir schöne Worte zuriefen, als hätten sie soeben ihren Traummann gefunden. Ich umarmte meine Mutter, bis uns die Tränen kamen. Ich begrüßte meine Geschwister und ihre zahlreichen Kinder. Schon bald konnte ich mir ihre Namen und Gesichter nicht mehr merken und wusste nicht, wer zu wem gehörte. Die nächsten Tage vergingen mit Tanz und ausgelassener Freude. Es gab Schlachtfeste, Gebete und Riten, die mir fremd geworden waren und mich doch mit meiner so lange, so fernen Heimat versöhnten. Nun würden mir Krankheiten nichts mehr anhaben können. Ich wäre geschützt vor bösen Geistern und dem Fluch meiner Vorfahren. Mein Vater schenkte mir ein schickes Auto und sein Bruder kam mit einer ganzen Entourage von Bodyguards an, um mir feierlich eine Anstellung anzubieten. Ich dankte ihm und wollte ihm meine Zeugnisse zeigen, aber er hielt mich zurück und sagte: »Was für Zeugnisse, mein Junge? Wir sollten dir Zeugnis genug sein. Der Name deines Vaters gilt mehr als die Namen aller Akademien, an denen du studiert hast.« Dabei lächelte er gequält und ergänzte spöttisch, während er sich mit gespreizten Fingern voll goldglitzernder Ringe an die Brust schlug: »Weißt du denn nicht, dass wir Kämpfer waren? Komm morgen vorbei und beginne deine Arbeit.« Ich war so überrascht und erfreut wie eine Braut, die nicht zu fragen wagt, woher ihre Gäste nur all das Geld für die teuren Geschenke hergenommen haben. Ich hatte ein Auto und einen Job. Was wollte ich mehr? In der ersten Zeit spazierte ich immer wieder gerne durch die Stadt und ließ mich verzaubern. Sie war seltsam, aber auf unkomplizierte Weise schön. Aus der Luft hatte sie so friedlich ausgesehen, wie sie in einen grünen Schoß inmitten von Bergen geschmiegt war. Betrat man sie, war man von Motorradgewusel und Generatorengeknatter umgeben. Sie beherbergte Angehörige unzähliger Ethnien, Menschen mit den unterschiedlichsten Gesichtszügen und Sprachen. Es gab alle möglichen Speisen und Arten von Musik. Selbst an Zeitungen gab es eine große Auswahl und überall standen Kirchen. Die Menschen waren umtriebig und liefen durcheinander. Auf den Märkten wurde unablässig gekauft und verkauft. Es war einfach alles zu haben. Von Second-Hand-Kleidung und Schuhen über ausländische Flaggen, PKW mit Automatik und Rechtslenkung bis hin zu Führungszeugnissen und Immobilien. Hier waren für zu kurz gekommene Träume erhältlich und für die, die sich wirklich alles leisten konnten, sogar Posten und Ämter. Schon bald machte ich mich stolz und glücklich daran, meine Stelle anzutreten. Kaum hatte ich einen Fuß ins Gebäude gesetzt, umarmte mich der Mann am Empfang und stellte sich mir als mein Bruder vor. Er war ein Cousin väterlicherseits. Sogleich führte er mich ins Büro der Sekretärin und stellte sie mir als meine Schwester vor. Auch sie eine Cousine. Weitere Mitarbeiter waren ein Onkel mütterlicherseits sowie eine Tante. Überhaupt hatte ich meine neuen Kolleginnen und Kollegen alle bereits bei meiner Willkommensfeier gesehen. Schließlich betrat ich das Büro meines Onkels. Ich versuchte ihm noch einmal darzulegen, was ich studiert hatte und was ich alles konnte. Außerdem wollte ich in Erfahrung bringen, worin meine Arbeit im Betrieb bestand. Doch er unterbrach mich. »Das ist doch alles unwichtig«, meinte er. »Du bist hier angestellt und damit hat sich's.« Mir verschlug es die Sprache. Verlegen bedankte ich mich und fragte zaghaft: »Dürfte ich zumindest wissen, wie hoch mein Gehalt ist?« Wieder konnte ich kaum zu Ende sprechen. »Du bekommst 1000 plus, was du möchtest«, erklärte mein Onkel. Du bekommst dein Gehalt übrigens schon seit deiner Abreise ins Land der Weißen. Es wird jeden Monat auf dein Konto einbezahlt. Ich hatte also die ganzen Jahre über Gehalt für einen Job bekommen, von dem ich gar nichts gewusst hatte. Meine Arbeit bestand darin, an Sitzungen teilzunehmen, bei denen kalte und heiße Getränke gereicht wurden, in denen der ortsübliche Dialekt gesprochen wurde und die von Familienversammlungen kaum zu unterscheiden waren. All das wurde mir schon bald unerträglich und jeder Arbeitstag wurde mir widerwärtiger als der vorige. Wenn ich am Monatsende den Umschlag mit meinem Gehalt bekam, überfiel mich Brechreiz und das Lächeln meines Onkels mit seinen vergoldeten Fingern wurde mir ein böses Omen. Das alles bedrückte mich sehr und ich blieb der Arbeit fern. Trotzdem traf mein Gehalt Monat für Monat ein, stets verpackt in ein falsches, spöttisches Grinsen. So konnte es nicht weitergehen. Ich kündigte und baute mir mit Freunden ein eigenes Geschäft auf. Ich war mit Eifer bei der Sache und steckte meine gesamte geistige und körperliche Energie in das Projekt. Nur eine Sache verdarb mir mit schöner Regelmäßigkeit die Laune. Mein Gehaltsumschlag. Mal lag er auf meinem Arbeitstisch, mal im Auto, zuweilen sogar unter meinem Kopfkissen. Ich warf meinem Onkel das Geld vor die Füße, dann wieder verteilte ich es an die Armen, einmal spülte ich es sogar die Toilette hinunter. Aber es half nichts. Wenn meine Freunde über die Korruption im Land klagten, ließ ich den Kopf hängen wie eine Blume ohne Wasser. Irgendwann nahm ich meinen schwarzen Rucksack, meinen ausländischen Pass und meine Zeugnisse. Ich wollte meinem Land und meiner Familie entfliehen, vor allem aber meinem Monatslohn. Ein letztes Mal streifte ich durch die Straßen, um Abschied von der Stadt zu nehmen. Als ich auf einer Anhöhe um die Ecke bog, sah ich staubbedeckte Frauen auf dem Boden hocken. Sie hatten bunte Tücher um Hüfte und Kopf gebunden und schlugen mühsam Steine klein, die sie spottbillig als Baumaterial verkauften. Ich erkundigte mich nach dem Preis und eine Steineklopferin verkündete fröhlich, 30 Pfund pro Sack oder auch weniger, wenn du mehrere kaufst. So einen Sack zu füllen, erforderte 2 oder gar 3 Tage schweißtreibender Arbeit. Ich erfuhr auch, dass die meisten der Frauen ihre Männer im Krieg verloren hatten. Andere hatten ihre Männer verlassen und alle hatten hungrige Kinder zu Hause. Ich zückte den gelben Umschlag mit meinem letzten Lohn und verteilte ihn unter den Frauen, indem ich ihnen sämtliche vollen Säcke abkaufte. Dann gab ich dem Berg seine Steine zurück, wie jemand, der einen soeben geangelten Fisch wieder ins Meer zurückwirft. Der Staub der zerkleinerten Steine und der Autos, die über ungeteerte Pisten rasten, legte sich auf meine Wimpern und Haare. Die Frauen und ich saßen noch eine Weile fröhlich zusammen, bevor sie wie Steine zu ihren Häusern hinabpurzelten. Ihr Lachen war Balsam für mein Herz. Mein Zorn verrauchte. Wie ein vertriebener Mönch saß ich nun zwischen den Felsen und blickte von oben auf meine Stadt. Schön lagen die Häuser in der Ebene verstreut. Ihre Dächer spiegelten die Sonne, als spielten da unten Kinder mit Spiegeln, wie um ein Lächeln in den Himmel zu schicken und die Menschen im Flugzeug zu begrüßen, genau wie sie mich bei meiner Ankunft begrüßt hatten. Die üppig grünen Bäume, das glückliche Lachen der Frauen über ein paar verdiente Pfund, all das fügte sich zu einer inneren Stimme, die mir zuflüsterte, »Bleib hier, bleib standhaft, so wie dieser Berg. Hier setzt dir die Sonne jeden Morgen eine Krone auf und der Regen wäscht deinen Kummer fort.« Ich zog meinen ausländischen Pass aus dem schwarzen Rucksack und legte ihn auf den Felsen, auf dem ich gesessen hatte. Als der Wind mit seinen Seiten spielte, kehrte ich ihm den Rücken. Ich wollte wie der Regen sein, der die Blätter der Bäume, die Dächer der Häuser und die Zöpfe junger Frauen benetzte.
Simon Pierce las 2 Erzählungen aus dem Band Endlose Tage am Point Zero von Stella Gaetano aus dem Arabischen von Günther Ort. Das Buch ist im Orient Verlag erschienen. Weitere Erzählungen von ihr finden Sie auch in der ARD Audiothek. Am Montag beginnt eine neue Lesereihe. Matthias Brandt liest aus dem Roman Reise nach Laredo von Arno Geiger.
NDR Kultur Nachrichten.
um 9 Uhr mit Juliette Groß. Die FDP hat den Bruch der Ampelkoalition detailliert geplant. Das geht aus einem internen 8-seitigen Dokument hervor, das die Partei veröffentlicht hat, nachdem zuvor mehrere Medien darüber berichtet hatten. Kritik kommt auch aus den eigenen Reihen. Aus Berlin, Oliver Neuroth.
FDP-Präsidiumsmitglied Strack-Zimmermann stört sich an der Wortwahl im Papier. Dort ist von einer offenen Feldschlacht und einem D-Day für das Koalitionsaus die Rede. Der Begriff steht für die Landung der Alliierten in der Normandie im Zweiten Weltkrieg. Strack-Zimmermann nennt diese Bezeichnungen in der Sache nicht dienlich. Die Tonalität sei nicht nachvollziehbar. Grünen-Fraktionschefin Hasselmann spricht von einem unwürdigen Verhalten der FDP. Nach ihren Worten zeigt die FDP damit, dass sie nicht regierungsfähig ist. SPD-Generalsekretär Mirsch fordert eine Entschuldigung. Er wirft der FDP-Führung im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland eine Täuschung der Öffentlichkeit vor. Die FDP-Spitze wehrt sich dagegen.